Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass du da bist. Ja, bevor wir so richtig loslegen, gibt es einmal eine Clip-Einblendung von meinem Vergangenheits-Ich, denn an dieser Folge, ich weiß auch nicht, sie ist irgendwie verflixt, arbeite ich schon viel zu lange, wirklich viel zu lange. Und statt es einfach mal zu Ende zu bringen, bin ich ständig irgendwie unzufrieden. Und hört doch einfach mal selber rein, was ich vor einem Monat über diese Folge berichtet habe. Ja, ich bin ehrlich, ich habe nach der letzten Folge, die Rückblende vom letzten Jahr, mich direkt an eine neue Folge dran gesetzt, und zwar genau im Januar, und dachte mir so, okay, Paulina, ich bearbeite jetzt diese Folge, dann ist sie fertig und dann kann ich sie sozusagen im Januar, Ende Januar fertig publizieren. Das war so die Idee dahinter. Aber ich habe ja schon mal gesagt, meine Persönlichkeit ist ein bisschen prokrastinierend unterwegs. Sprich, ich bin immer anfangs sehr gehypt von etwas, arbeite dann circa eine Woche daran. Dann passiert irgendwas im Leben und dann wird das einfach wieder liegen gelassen und fühlt sich an wie so eine richtig unüberwindbare Brücke. Und jetzt haben wir schon März. Naja, gut, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja, liebe Vergangenheits-Paulina, wir haben nicht mehr März, wir haben jetzt schon April. Es ist genau ein Monat her, seitdem ich das aufgenommen hatte und voller Zuversicht war, dass das auf jeden Fall veröffentlicht wird. Ich habe fast eine Stunde die Podcast-Folge aufgenommen, was natürlich eine Stunde sehr, sehr viel Arbeit ist, dann alles zu bearbeiten. Und als ich vor diesem Berg an Arbeit da saß, ja, da war die Motivation dann auch komplett wieder hinüber. Aber nicht nur das, ich habe dann einfach festgestellt, nach meiner Folge, nach meiner eigenen aufgenommenen Folge, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Ich habe mich nicht so positiv gefühlt. Und eigentlich versuche ich ja den Podcast oder auch die Folgen zwar sehr ehrlich und authentisch zu machen, aber sie sollen ja irgendwo auch ein bisschen ein Stückchen motivieren oder vielleicht unterstützen, aufklären, natürlich mein Inneres darlegen, aber auch eben einen Hoffnungsschimmer geben. Und der war irgendwie komplett verloren gegangen, weil ich sehr viel über meine Vergangenheit geredet hatte und mich dann sehr in diese verstrickt habe. Ich bin immer tiefer gegangen und tiefer und habe da ein paar Geschichten rausgeholt und habe dann einfach gemerkt, oh mein Gott, das wühlt mich gerade so enorm auf, dass ich absolut nicht mich gerade positiv fühle. Und wenn ich mich schon nicht so fühle, wie sollen das die Zuhörerinnen machen? Also wie sollen die sich denn fühlen? Und irgendwie hat das Negative mehr überwogen als das Positive. Und deswegen, ja, machen wir das nochmal von vorne. Natürlich werde ich auch ein paar Sachen erzählen, aber ich hoffe, dass ich mich nicht allzu wieder in diese Scheißgeschichten aus der Kindheit verstricke, die einen einfach komplett runterziehen. Ja, das Thema der heutigen Folge ist die Beziehung zu unseren Eltern. Oder besser gesagt, wenn diese Beziehung mehr schmerzt als heilt. Wenn Liebe zur Pflicht wird und Schuldgefühle stärker sind als Zuneigung. Aufgrund der letzten Ereignisse vom letzten Jahr habe ich sehr viel nachgedacht über die Beziehung zu meiner Mutter und habe mir dann diese Frage gestellt, was wäre, wenn meine Mutter eine fremde Person sei und ich wäre ihr zum Beispiel auf der Straße begegnet? Würde ich stehen bleiben? Würde ich sie mögen? Würden wir irgendwie zurechtkommen? Oder würde ich das akzeptieren bei einer fremden Person, dass jemand so mit mir spricht, dass jemand mich dauernd klein macht, mich kritisiert? Vermutlich nicht. Und dann ist mir aufgrund dessen eine wichtige Frage in den Kopf getreten, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar, liebe ich meine Mutter wirklich oder fühle ich mich einfach nur verpflichtet, sie zu lieben, weil sie meine Mutter ist? Denn manchmal ist genau das die Frage, die man sich stellen muss. Nicht alles, was bleibt, bleibt aus Liebe. Und nicht alles, was Familie ist, ist automatisch sicher. Diese Frage war tatsächlich ein kompletter Gamechanger für mich und darum wird es heute so ein bisschen gehen in dieser Folge. Falls du also selber auch eine schwierige Mutterbeziehung hast oder auch eine Elternbeziehung, dann bleib gerne dran. Und ich hoffe, ich kann dir etwas Gutes mitgeben. Auch wenn wir natürlich erstmal ein bisschen tiefer eintauchen müssen in nicht so positive Themen. Ich möchte heute über drei Situationen sprechen, die für mich alles verändert haben. Ich werde mich hierbei auf meine Mutterbeziehung beziehen, weil, obwohl mein Vater ja doch sehr viel kaputt gemacht hat, habe ich mit meinem Vater abgeschlossen. Er ist einfach für mich nicht mehr vorhanden. Mit meiner Mutter ist es ein bisschen schwieriger. Das war immer wie so eine unsichtbare Nabelschnur, die uns immer noch gehalten hatte. Und von meiner Mutter sich zu lösen, beziehungsweise da die Grenze zu setzen, war echt schwierig. Gar keine Frage. Also ich glaube, ich habe 30 Jahre dafür gebraucht, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Ich erzähle dir diese Situation und hoffe, dass sie dir helfen werden, vielleicht deine eigenen Beziehungen anders zu betrachten. Oder zumindest den Gedanken zuzulassen, dass du nicht alles aushalten musst, nur weil jemand Mama oder Papa heißt. Also meine erste Szene geht zurück in meine Kindheit. Ich war in der Grundschule und ich wurde von ein paar Kindern geärgert und bis nach Hause verfolgt. Ich war total aufgelöst, ich hatte Angst und habe dann auch gesagt, ich werde das meiner Mutter sagen. Ich hatte enormes Bedürfnis nach Schutz gehabt und die Kinder haben mich ausgelacht und gesagt, sie kommen mit. Dann standen wir vor der Wohnung meiner Mutter. Ich habe sie angeklingelt, sie kam runter und die Kinder haben gesagt, ich hätte sie stattdessen geärgert, dass es gar nicht stimmt, was ich sage. Und daraufhin hat meine Mutter den Kindern geglaubt und nicht mehr und mich vor den Kindern geohrfeigt. Das hat zur Folge getan, dass ich eine enorme Panikattacke bekommen habe, weil ich mich so gedemütigt gefühlt habe und bin dann die Treppen hochgerannt, in die Wohnung zurück. Meine Mutter kam darauf auch hoch und sie hat mich dann samt Kleidung in die Badewanne gezerrt und unter kaltes Wasser gehalten. Sie meinte, das würde mir bei der Panikattacke helfen. Für mich war das einfach ein weiterer Moment der Gewalt. Ich habe in diesem Moment gelernt, dass wenn ich Angst habe, ich zu viel bin und dass wenn ich Schutz brauche, ich eine Belastung bin. Es hat meine Panikattacke eher verstärkt, als dass es sie gemindert hatte. Und dieses Muster hat sich so durchzogen, nicht nur in der Kindheit, sondern auch irgendwie auch als Erwachsene, dass ich jedes Mal, wenn ich mich schutzbedürftig fühle, nicht zulassen kann, dass jemand anders mir helfen kann. Ich sehe das auch nicht so ein, dass jemand mir helfen könnte. Ich bin eher der Meinung, ich kann mir selber am besten helfen. Und dass Menschen eher eine Gefahr sind, wenn man sie bräuchte. Ein anderes Beispiel ist das vom letzten Jahr. Ich hatte einen Tattoo-Termin gehabt in Frankfurt und dachte, ich könnte dabei auch meine Mutter besuchen. Vielleicht schaffen wir es ja mal, ein entspanntes Wochenende zu haben. Tja, Spoiler. Es wurde alles andere als entspannt. Ich stand dann am Fenster, wo es lediglich dort Netz gab und meine Mutter saß hinter mir und ich habe mit meinem Arbeitskollegen telefoniert, weil die ganzen Bahnen ausgefallen sind und ich nicht zurück nach Bremen fahren konnte. Und während des Telefonats hat meine Mutter die ganze Zeit mit ihrer Zunge geschnalzt und immer so vor sich hingemurmelt, so, ach, sowas würde ich gar nicht sagen. Nee, also das hättest du anders sagen sollen. Und es hat mich so irritiert, dass ich irgendwann mal komplett aus dem Gespräch raus war. Ich habe mich dann zu ihr umgedreht und halt sie darum gebeten, ob sie dann mal kurz einen Moment still sein kann. Und ihre Reaktion war dann so ein triumphierender Blick mit dem Satz von wegen, wie unerwachsen bist du denn? Konzentriere dich doch mal auf das Telefonat. Ja Mensch, würde ich ja gerne, wenn du nicht die ganze Zeit dazwischen 50.000 Kommentare reinwerfen würdest. Nach dem Telefonat habe ich sie dann gebeten, sowas in der Zukunft nicht mehr zu machen. Also ich habe ihr meine Grenzen aufgezeigt, aber ruhig und dennoch bestimmt. Und die ganze Situation ist dann komplett eskaliert. Sie hat Sätze gesagt, wie zum Beispiel, ja, sie ist zu Hause und sie kann machen zu Hause, was sie will. Und sie hat sich wie so ein kleines, trotziges Kind verhalten. Und als sie dann irgendwie gar keine Argumente mehr hatte, fing sie an, mich zu beleidigen mit Worten wie, ja, mit dir stimmt irgendwas nicht, du bist doch komplett verrückt. Das hat mich dann enorm getriggert, weil das auch schon immer so in der Kindheit war, wo mir immer wieder gesagt worden ist, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin falsch, so wie ich bin, ich denke nicht richtig, meine Wahrnehmung sei falsch. Das hat mich wieder wie ein kleines Kind fühlen lassen, nicht mehr wie 34. Ich bin dann ins Badezimmer gerannt, um dort zu weinen, um zu atmen, um mich irgendwie selber wieder zusammenzuhalten, um mich daran zu erinnern, dass ich dieser Frau nicht ausgeliefert bin, dass ich dieser Frau nicht hilflos gegenüberstehe, sondern dass ich eigentlich eine erwachsene Frau bin, die mit beiden Beinen im Leben steht. Ich bin nicht mehr dieses kleine Kind von früher. Dann ist sie aber einfach ins Badezimmer reingeplatzt, ohne anzuklopfen, weil sie den Wasserkocher auffüllen wollte. Und ich stand da verheult und verletzlich und sie schaute mich einfach an, als wäre ich anstrengend. Also sie hat einfach wirklich nur den Wasserkocher aufgefüllt und ist dann wieder rausgegangen. Ich habe mich dann gesammelt und habe gedacht, okay, ich versuche nochmal mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr dann versucht zu erklären, hör mal, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du gerade frisch die Wohnung geputzt hättest und ich würde mir was zu essen machen, ein Brot und dabei keinen Teller benutzen und du würdest dann sagen, hey, kannst du bitte einen Teller benutzen, weil ich habe gerade frisch geputzt und dann würde ich sagen, nö, warum sollte ich das machen, zu Hause mache ich das doch auch nicht. Dann würdest du dich doch wahrscheinlich auch nicht gesehen und gehört fühlen. Und genau so fühle ich mich gerade, wenn ich mit dir spreche. Ich dachte eigentlich, dass meine Metapher oder meine Erklärung deutlich genug sei. Das hat sie aber nicht verstanden oder wollte sie nicht verstehen. Es fingen wieder die typischen Argumente an und als ihr dann alle Argumente gefehlt haben, ja, sagte sie den Satz, den ich meine gesamte Kindheit immer über mir anhören musste. Du liebst mich ja sowieso nicht, ich kann es dir eh nie recht machen, ich bin ja so eine schlechte Mutter, egal was ich mache, du bist immer unzufrieden mit mir. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, der Scheiß schon wieder. Das ist halt irgendwie auch einfach ihr Muster. Immer, sobald ich Grenzen setze, wird sie zum Opfer und ich bin dann der böse, böse Täter. Und dann kommen natürlich die Tränen. Und früher habe ich mich immer sofort schuldig gefühlt. Ich habe mich auch in diesem Moment wieder schuldig gefühlt, weil ich einfach gelernt habe, wenn Mama weint, dann bin ich schuld daran. Das war meine gesamte Kindheit so. Immer wurde sie getröstet von meinem Stiefvater und alle waren immer böse auf mich, wenn irgendwas vorgefallen ist. Meine Mutter hat es mir auch mein ganzes gesamtes Leben eigentlich so gezeigt. Es gibt weitaus viele andere Situationen noch, die das verstärken. Eigentlich wollte ich ja nicht da reingehen, aber wir machen das jetzt trotzdem mal. Es gibt diese eine Situation aus meinem Leben, die noch ein bisschen mehr verstärkt beziehungsweise deutlich zeigt, wie meine Beziehung zu meiner Mutter war und dass ich wirklich immer der Sündenbock in dieser Familie war. Ich hatte als Kind damals irgendwann was falsch verstanden. Meine Mutter hat sich dann extrem darüber aufgeregt. Also sie hat sich so krass reingesteigert, dass während der 2 Stunden Autofahrt, als wir dann zu Hause angekommen sind, ich bin nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, Grundschulalter oder 1., 2. Klasse. Ja, das ist ja Grundschule. Naja, also auf jeden Fall, ich war klein. 8 vielleicht. Und meine Mutter und mein Stiefvater sind nicht mitgekommen. Später habe ich die Sirenen gehört. Und ein paar Stunden später kam dann meine Stiefoma, hat mich abgeholt und zu sich mit nach Hause genommen. Ich wusste nicht, was los ist. Mir wurde einfach nur gesagt, meine Mutter kam ins Krankenhaus und dass das meine Schuld sei. Ich war bei meiner Stiefoma, die hatte ein großes Riesenhaus. Ich war nicht in einem von den coolen Zimmern. Ich bin untergebracht worden in eine nicht benutzte Küche. Das war ein super kleiner Raum. Ich hatte dort kein Bett, weil wer hat denn ein Bett in einer Küche? Ich hatte dort so eine Isomatte gehabt und einen Schlafsack und ich bin dort abgestellt worden wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Hund. Vielleicht hat es einen Hund noch gemütlicher. Alle anderen Zimmer und Räume wurden abgesperrt. Ich durfte lediglich diese kleine Küche benutzen, also diesen Raum und das Badezimmer. Ich habe tagsüber und abends Essen vor die Tür gestellt bekommen. Es hat keine Sau mit mir geredet. Ich durfte nicht rausgehen. Ich durfte diese Küche nicht verlassen. Das war meine Strafe dafür, dass meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Sie war extrem lange da. Als sie dann zurückkam, war es, glaube ich, Weihnachten oder Ostern. Vielleicht sogar Ostern. Und sie hat mich nicht mal umarmt. Ich habe mich so gefreut, meine Mutter wieder zu sehen und sie hat mich nicht mal umarmt. Sie hat stattdessen meine entfernte Stiefcousine auf den Schoß genommen und sie umarmt und ich habe keinerlei Liebe bekommen. Keinerlei Liebe, keine Geborgenheit, gar nichts. Stattdessen wurde am Tisch darüber diskutiert, was für ein furchtbares Kind ich sei, dass ich meine Mutter ins Krankenhaus gebracht habe. Und diese Geschichten zogen sich mein gesamtes Leben lang. Immer jedes Mal, wenn mit meiner Mutter irgendwas nicht stimmte, wenn irgendetwas war, dann war ich daran schuld. Und das hatte zur Folge, dass ich natürlich auch als erwachsene Person, wenn ich in den Kontakt mit meiner Mutter getreten bin, immer wieder diese Schuldgefühle hatte. Und immer wieder das Gefühl hatte, ich muss meine Mutter bei Laune halten, sie muss glücklich sein, ich darf auf meine Bedürfnisse nicht achten. Solange meine Mutter glücklich ist, sind alle glücklich. Wenn man diese Schuldgefühle mit sich trägt, sein gesamtes Leben, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, eine Grenze zu setzen oder sich für seine eigenen Bedürfnisse zu entscheiden, weil die eigenen Bedürfnisse während der Kindheit, während des Erwachsenenlebens oder des Heranwachsens nicht von Bedeutung waren. Weder für die anderen noch für dich selber. Ein paar Jahre später folgte eine ähnliche Situation, als meine Mutter mich von zu Hause rausgeschmissen hatte, weil mein Stiefvater ja gesagt hat, sie muss sich entscheiden zwischen mir oder ihm und sie hat sich für ihn entschieden. Ich bin ja dann nach Polen wieder gelandet. Ich musste zurück zu meinem Vater, zu meinem Täter. Das war schon scheiße. Nichtsdestotrotz habe ich dann von meinen anderen Großeltern erfahren, dass meine Mutter im Krankenhaus sei, beziehungsweise, glaube ich, in der Klinik, psychiatrischen Klinik. Und das habe ich auch nur erfahren, weil es mal wieder mit einem Vorwurf war, von wegen, was für eine Scheißtochter bist du denn? Du hast deine Mutter in die Klapse geschickt. Ich war 18, 19. Ich habe daraufhin dann zu Hause angerufen. Mein Stiefvater ist drangegangen und hat gesagt, ich soll nie wieder mich mehr melden. Meine Mutter möchte mich nicht mehr sprechen. Ich bin daran schuld. Das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Das war echt eine enorme Last. Und ich muss zugeben, wenn ich darüber rede, merke ich auch selber, dass sich wieder schon alles in mir anspannt. Wir müssen auf jeden Fall das jetzt hinter uns lassen. Also, was ich sagen wollte, im Groben und Ganzen, die Beziehung mit meiner Mutter war einfach nicht gut. Ich glaube, das kann man so abschließen. Dadurch, dass meine Mutter immer geweint hatte und ich daran dann schuld war, hat das natürlich mit mir auch als Erwachsene was gemacht. Ich kann nur sehr, sehr schwer damit umgehen, wenn jemand vor mir weint. Ich habe das Gefühl, ich muss dann alle retten, ich muss sofort alles reparieren und dabei meine eigenen Bedürfnisse missachten. Ich kann bis heute nicht damit umgehen, wenn jemand sich in so eine Opferrolle hineinsetzt. Das triggert mich enorm und ich bin dann, also das ganze System schaltet dann um und ich will dann einfach sofort raus aus so einer Situation. Und ich halte mich auch grundsätzlich fern von Menschen, die sich in diese Opferrolle hineingeben, anstatt eben Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten. Ja, emotionale Erpressung, das ist das, was meine Mutter immer gemacht hat. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das zu erkennen. Der Moment, der dann irgendwie alles für mich geändert hatte in Bezug auf meine Mutter, auf unsere Relation und unsere Verbindung, war dann tatsächlich der Moment, als mein Opa verstorben ist. So, er war mein sicherer Hafen, mein Lieblingsmensch. Und ich rief stattdessen dann irgendwie meine Mutter an. Wir hatten ewig lang keinen Kontakt mehr, weil ich da schon wieder versucht hatte, mich von ihr zu lösen. Aber als mein Opa gestorben ist, wollte ich mit ihr sprechen, weil sie ihn ja auch kannte. Und ich habe wieder versucht, halt Geborgenheit und Schutz bei ihr zu suchen, obwohl ich eigentlich hätte wissen müssen, dass ich das nicht bei ihr finden werde. Aber nun mal, ich bin kein fehlerfreier Mensch. Ja, sie ist meine Mutter. Ich kann es nicht ändern. Es ist irgendwo ein kleines Bedürfnis, bei diesen Menschen dann eben nach Schutz und Geborgenheit zu suchen. Und das hat leider nicht so funktioniert. Ich war sehr durcheinander natürlich. Ich habe viel geweint und habe dann sie gefragt am Telefon, na, kannst du an meinem Weinen erkennen, was denn passiert sei? Und sie hat daraufhin total eiskalt reagiert und meinte, ich habe keinen Bock auf deine Spielchen. Entweder sagst du, was los ist, oder du hörst auf, mich zu belästigen. Ja, und dann ist mir halt eigentlich, weiß nicht, alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe geschrien, dass der Opa gestorben ist. Und dann habe ich sie beleidigt und beschimpft. Und dann habe ich aufgelegt. Also ich habe was ziemlich Böses gesagt. Das ist mir so ausgerutscht. Und ich glaube, ich habe in diesem Moment begriffen, dass diese Frau niemals der Mensch sein wird, den ich mir so sehr wünsche an meiner Seite. Und was danach kam, war keine Reue. Es war das erste Mal, dass ich mich frei gefühlt habe. Ich habe mich nicht geschämt für das, was ich gesagt habe. Ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. Ich wusste, dass ich ein bisschen vielleicht übertrieben habe. Ich hätte mich entschuldigen können, wollte aber gleichzeitig auch gar keinen Kontakt mit dieser Frau aufnehmen. Das Einzige, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe, war, weil ich mich nicht schlecht gefühlt hatte. Also komplett irre. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, ich kann atmen, ich fühle mich wieder frei, ich kann ich selbst sein. Ich brauche und möchte diesen Menschen nicht an meiner Seite haben. Sie hat so viel Negatives in mein Leben reingebracht. Sie hat mich nie beschützt. Ich weiß nicht mal wirklich, ob sie mich je geliebt hatte als der Mensch, der ich bin. Wir können einfach nicht miteinander. Und ich kann aber sehr wohl ohne sie. Und ich merke das einfach gerade, wie gut es mir tut und wie stolz ich darauf bin, dass ich es endlich geschafft habe, mich von dieser Frau zu lösen. Was mir beim Nachdenken über all das bewusst geworden ist, ich habe so lange gekämpft. Nicht nur mit ihr, sondern mit mir. Mit meinem tiefen Wunsch, endlich eine Mutter zu haben, die mich sieht, die mich hält, die mich liebt. Und gleichzeitig auch mit der Angst, dass diese Vorstellung nie Realität sein wird. Ich habe mich an etwas geklammert, das es nie wirklich gegeben hatte. Aus Hoffnung, aus einem tiefen Bedürfnis nach Liebe. Und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die ähnlich fühlen. Und dieses Festhalten geschieht nicht, weil wir naiv sind. Es geschieht, weil wir als Kinder lernen mussten, dass wir überleben müssen, egal wie. Selbst wenn das bedeutet, toxisches Verhalten zu normalisieren. Aber Überleben ist nicht dasselbe wie Leben. Und deswegen, wenn du heute an einem Punkt bist, an dem du zweifelst, ob du zu streng bist, ob du vielleicht übertreibst, ob du deiner Familie etwas schuldig bist, dann erinnere dich, du bist niemanden verpflichtet, dich selbst zu vergessen. Und nur weil dich jemand zur Welt gebracht hat, heißt das nicht, dass er dich auch schlecht behandeln darf. Eltern sein bedeutet nicht, einfach nur ein Kind zur Welt zu bringen. Kinder bekommen, das können viele. Aber ein Kind wirklich zu begleiten, zu sehen, zu fördern, zu lieben, das ist die eigentliche Aufgabe. Und die ist verdammt anspruchsvoll. Eltern sein heißt, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für ein kleines Wesen, das nichts kann, außer zu vertrauen. Es bedeutet, Sicherheit zu geben in einer Welt, die manchmal echt kalt sein kann. Es bedeutet, Fehler zu machen, aber auch den Mut zu haben, sie zu erkennen und es einfach nochmal besser zu machen. Es heißt, ein Kind mit seinen Schwächen zu lieben. Nicht obwohl, sondern gerade deswegen. Es heißt, da zu sein. Nicht nur physisch, sondern mit Herz, mit Zuhören, mit Schutz. Und wenn jemand diese Rolle nicht erfüllt, wenn jemand diesen Raum nie gegeben hat, wenn da nur Leere war statt Liebe, Missbrauch statt Mitgefühl, Kontrolle statt Geborgenheit, dann dürfen wir das anerkennen. Und dann schulden wir diesen Menschen nichts, gar nichts. Nicht unsere Zeit, nicht unsere Energie, nicht unsere Versuche, ständig eine Brücke zu bauen, die sie immer wieder einreißen. Denn ein Titel wie Mutter oder Vater verpflichtet uns zu gar nichts. Das Paradoxe an dem Ganzen ist, dass, obwohl die Beziehung zu meiner Mutter so schmerzhaft war, war ich selbst lange in einer Phase des Verdrängens. Ich war nicht bereit, die Wahrheit zu sehen. Wenn andere schlecht über meine Mutter sprachen oder ihr Verhalten kritisierten, ging ich dazwischen wie ein Wachhund. Ich habe gebellt, gebissen, verteidigt, selbst dann, wenn ihre Fehler offensichtlich waren. Warum? Weil die Wahrheit wehgetan hätte. Weil ich mir eingestehen hätte müssen, dass meine Mutter als Mutter versagt hat. Und das war zu schmerzhaft. Also habe ich sie beschützt. Nicht nur vor anderen, sondern auch vor meiner eigenen Erkenntnis. Rückblickend erkenne ich jetzt, dass das ein ganz klassischer Abwehrmechanismus war. Psychologisch gesehen nennt man das Verleugnung. Wir klammern uns an das Idealbild, weil wir die Realität nicht ertragen. Weil es einfacher ist, eine Fassade aufrechtzuerhalten, als die Tiefe der Enttäuschung zuzulassen. Wäre die Beziehung zu meiner Mutter eine Wunde gewesen, dann wäre es eine tiefe, offene Wunde. Eine, die ich jahrelang mit einem viel zu kleinen Pflaster abgedeckt habe. Es sah von außen okay aus, aber darunter hat es geeitert. Und es heilte nicht. Wie denn auch? Ich habe ja auch nie richtig hingeschaut. Ich habe die Wunde nicht gereinigt, nie Luft daran gelassen. mich nie selbst gefragt, was brauche ich eigentlich? Bei all dem, was ich erzählt habe über die Konstellation mit meiner Mutter, möchte ich eines klarstellen. Ich entwerte meine Mutter nicht als Menschen. Ich weiß, sie hat ihre eigenen Wunden. Sie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Abgründe. Ich weiß, dass sie es schwer hatte. Dass ihre eigene Mutter sie rausgeworfen hat, als sie mit mir schwanger war. Dass sie bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater aufgewachsen ist, einem Mann, der sie ständig erniedrigte und beleidigte. Und ihre eigene Mutter hat sie nie in Schutz genommen. Ich habe für all das sehr viel Empathie. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich so oft versucht habe, ihr entgegenzukommen. Warum ich immer wieder auf sie zugegangen bin, weil ich Frieden wollte. Weil ich verstand oder zumindest versuchte zu verstehen. In meinen Augen ist sie bis heute dieses verletzte Kind von damals. Gefangen in einem erwachsenen Körper. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ihre Wunden zu heilen. Ich weiß, sie hat vieles nicht bekommen, was sie gebraucht hätte. Und vielleicht hat sie in ihrem Rahmen sogar ihr Bestes gegeben. Auch wenn ihr Bestes für mich oft schmerzhaft war. Gleichzeitig ändert das nichts an meinem Schmerz. Es ändert nichts an dem, was war und an dem, was mir gefehlt hat. Sie ist kein schlechter Mensch. Aber sie hat als Mutter versagt. Und beides darf gleichzeitig wahr sein. Ich kann anerkennen, dass meine Mutter eine Geschichte hat und trotzdem für mich entscheiden, dass ich keinen oder nur noch sehr wenig Kontakt möchte. Nicht aus Trotz, nicht aus Hass, sondern aus Selbstschutz. Und das ist keine Strafe. Das ist meine Grenze. Und auf diese Grenze habe ich ein Recht. Wenn du soweit zugehört hast, dann danke ich dir. Ich möchte dir jetzt auch noch etwas mitgeben. Eine Botschaft, die ich mir wünschte, dass man sie mir früher gegeben hätte. Du bist niemanden verpflichtet. Du bist niemanden verpflichtet, dich selbst zu verlieren. Auch nicht deiner Mutter und auch nicht deinem Vater. Du darfst Nein sagen. Du darfst Grenzen setzen. Du darfst auf dich achten. Du darfst dich schützen. Auch wenn das heißt, den Kontakt zu Menschen zu unterbrechen, die dir das Leben gegeben haben. Die du Familie nennst. Und du bist nicht undankbar. Auch nicht egoistisch oder herzlos. Du bist einfach ein Mensch, der sich selbst retten will. Und falls du dich wiedererkannt hast, dann weißt du jetzt, du bist nicht allein. Und du darfst dich selbst wählen. Immer. Und ja, es braucht Mut, das eigene Familiensystem zu hinterfragen. Es braucht noch mehr Mut, sich daraus zu lösen. Aber was du dir damit zurückholst, ist unbezahlbar. Deine Würde, deine Stimme und ein Leben, das sich nach dir anfühlt. Nicht nach den Erwartungen anderer. Und vielleicht steckst du gerade mittendrin. Vielleicht fühlst du dich zerrissen zwischen Pflicht und Selbstschutz, zwischen Loyalität und Freiheit. Und ich kenne dieses Gefühl. Und ich kann dir eines sagen. Es wird leichter. Nicht sofort. Aber mit jedem Nein zu toxischem Verhalten sagst du Ja zu dir selbst. Und das fühlt sich verdammt gut an. Und irgendwann wirst du merken, du brauchst niemanden, um vollständig zu sein, denn du hast dich selbst. Aber du verdienst Menschen, bei denen du dich sicher fühlst, die dich lieben, ohne dass du dich dafür verbiegen musst. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und mir zugehört hast. Ich danke dir auch, dass du gerade für dich selbst da bist, einfach indem du dich mit diesem Thema beschäftigst. Mir fiel es verdammt schwer, diese Folge zu publizieren. Ich kann nur noch wiederholen, ich habe es im Januar gestartet, im März nochmal wirklich daran mehr getüftelt und wir haben jetzt Mitte Mai und Mitte Mai publiziere ich, während diese kleine Stimme in meinem Kopf immer noch wieder sagt, ich weiß ja nicht, ob das wirklich gut ist. Ja, ich habe diesen inneren Kritiker in mir sitzen, der wirklich alles madig reden kann und es ist sehr, sehr schwierig für mich, Projekte zu Ende zu bringen und deswegen hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat oder sie dich vielleicht ein Stückchen näher bringen konnte an deine Themen. Ich weiß, dass ich viel heute darüber geredet habe, was mit meiner Mutter war. Und das sind natürlich sehr persönliche Erfahrungen. Die sind bei jedem Menschen natürlich ganz anders. Aber ich hoffe, dass du für dich einstehen kannst, weil das ein wunderschönes Gefühl ist. Und ich möchte, dass wir Menschen das für uns schaffen können. Bis zum nächsten Mal. Ich verspreche gar nichts mehr. Ich werde auch gar nicht sagen, ob in einem Monat was rauskommt. Nee, das mache ich nicht mehr. Pass auf dich auf. Du bist es wert. Und das Leben ist einfach eine Reise. Es ist vielleicht manchmal sogar ein Geschenk. Auch wenn es Tage gibt, an denen sich das gar nicht so anfühlt. Aber es ist ein Geschenk, hier sein zu dürfen und diesen ganzen großen Wahnsinn miterleben zu dürfen. Und deswegen pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.